Radio SRF.
Das Tagesgespräch.
Die Personenfreizügigkeit ist im Moment ein ziemlich heikles Thema, Frau Ineichen. Die Rolle des SECO in dem Ganzen ist, dass die Leute sagen, nein, das ist alles gut, das ist positiv.
Also die Rolle des SECO ist aufzuzeigen, was ist die Entwicklung und was sind die Auswirkungen. Und das ist das, was wir machen mit dem jährlichen Observatoriumsbericht. Wir schauen, was sind die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, auf Beschäftigung und haben jetzt wieder gesehen zum 9. Mal, dass sie sehr positiv sind. Und sie sind sehr positiv, weil unsere Unternehmen auf die Fachkräfte angewiesen sind. Und ohne die Fachkräfte, weil wir die leider im Inland nicht findet oder nicht genügend findet, auf die Fachkräfte sind sie angewiesen, damit sie sich entwickeln können und damit auch der Wirtschaftsstandort Schweiz stärken.
Zum 9. Mal ist der Bericht jetzt rausgekommen und er ist jedes Mal eigentlich positiv. Jetzt neben Ihnen an der Medienkonferenz ist der Herr Lampard gesessen vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund und der hat so gesagt, ja, das ist jetzt ein Schönfärberisch, was Sie machen. Dass er überhaupt der gesessen ist neben Ihnen, ist das Ihre Idee gewesen?
Das machen wir immer zusammen. Und er hat ja nicht gesagt, Personenfreizügigkeit sei nicht gut. Das hat er ausdrücklich nicht gesagt. Er hat gesagt, es gäbe Missbrüche in ganz bestimmten Fällen und Lohndruck und Druck auf die Arbeitsbedingungen. Und dort ist vielleicht der Unterschied zwischen mir und ihm, dass ich der Meinung bin, dass wir mit den flankierenden Massnahmen, die wir bis jetzt eingeführt haben und wo ja noch die letzte Massnahme ist Anfangs Januar eingeführt worden, das ist die Bekämpfung von Scheinselbstständigkeit und die nächste Massnahme, die letzte, ist die über die Solidarhaftung, also dass der Erstunternehmer haftet für die ganze Subunternehmerkette im Bau-, Haupt- und Baunebengewerbe, dass wenn wir mal das Instrumentarium zusammen haben und das auch vollzogen wird, das darf nicht nur auf dem Papier stehen, aber dass, wenn wir das haben, dass das genügend ist. Und dass das genügend ist, damit es eben keinen Lohndruck gibt und keinen Druck auf die Arbeitsbedingungen. Der Herr Lampard ist der Meinung, dass das nicht genügt, sondern dass das mehr braucht, weil es immer noch Orte oder Fälle gibt, die eben immer noch unter Druck sind.
Aber im Grundsatz einig, Personenfreizügigkeit, hat er klar gesagt, bilaterale Verträge steht er auch dahinter. SECO sagt, im Grunde genommen ist die Auswirkung von der Personenfreizügigkeit auf den Arbeitsmarkt eigentlich positiv. Und im Widerspruch ist das dann nicht, wenn ein Bundesrat gleichzeitig sagt, ups, jetzt rufen wir die Ventilklausel an. Aber das klingt ja, wenn man es nicht ganz im Griff hätte.
Ja, nein, ich denke, der Bundesrat hat ein klares Signal gegeben, dass die Zuwanderung ist positiv, aber sie muss auch in gewissen Grenzen stattfinden. Und das ist das, was es eigentlich mit der Ventilklausel gemacht hat. Und auch zum Zeigen der Bevölkerung, dass man das im Auge hat und dass die Zuwanderung eben so soll stattfinden, dass sie absorbiert werden von unserem Arbeitsmarkt. Und das ist sie, das wird sie im Moment. Also unsere Unternehmen brauchen wirklich die Leute, sei sie da ganz hochqualifiziert, aber auch in den weniger qualifizierten Berufen.
Es gibt ja drei Reizworte, die eigentlich immer wieder vorkommen, wenn wir über Personenfreizügigkeit reden. Das ist Arbeitslosigkeit, es ist Lohndruck und es sind Sozialversicherungen oder quasi, die können ja nur, um dann das Geld von der Sozialhilfe abholen. Mhm. Die drei Sachen, ich möchte die drei anschauen und möchte anfangen mit der Arbeitslosigkeit. Im Bericht steht vom SECO, dass wie die Personenfreizügigkeit die Arbeitslosigkeit beeinflusst hat, ist nicht ganz klar oder man kann nicht ganz klar sagen, hat es da einen Einfluss oder nicht. Aber auch steht auch im Bericht, dass die starke Zuwanderung hat die Einheimischen nicht gross verdrängt. Jetzt, wie muss man das genau verstehen?
Ja, also man kann nicht allgemein schweizweit sagen, ob jetzt die Arbeitslosigkeit, ob Zuwanderung einen Einfluss hat, allgemein auf die Arbeitslosigkeit, weil man das ist nicht Gegenstand von Studien gewesen, wo wir gemacht haben. Darum kann man das nicht sagen. Aber was man sicher
kann sagen... Aber man kann sagen, dass es nicht verdrängt worden sind.
Jawohl. Also man hat natürlich geschaut, in die Berufe und in die Kategorien, wo es Zuwanderungen gab, was passiert dort mit den Einheimischen, also mit den Schweizern und mit den ansässigen Ausländern. Und man hat gesehen, dass sogar ihre Erwerbstätigkeit zugenommen hat während diesen Jahren. Also das zeigt wirklich, dass es keine Verdrängung gab. Es scheint aber eine minime Verdrängung gegeben zu haben bei den Hochqualifizierten. Aber es ist eine Verdrängung von 0,2%, also das ist wirklich sehr klein. Aber im Allgemeinen kann man nicht von Verdrängung reden.
Also wenn Sie dann eine Schlagzeile sehen von einer vielgelesenen Schweizer Zeitung, wo steht, an der Uni Bern hat es 49% ausländische Professoren und die Leute denken, Jesus, die sind ja alle verdrängt worden, die Schweizer, das ist dann nicht eine Verdrängung.
Ja, wer sagt, dass dort Schweizer überhaupt haben mitgemacht in diesen Ausschreibungen und auch qualifiziert waren. Also ich glaube, das ist natürlich, Wettbewerb hat natürlich das, die Zuwanderung hat das auch verschärft, der Wettbewerb, das ist schon so. Aber wir haben auch Schweizer, die im Ausland Professor werden. Und von dem her kann man sicher nicht davon ausgehen, dass das jetzt die Hälfte von diesen Professoren alle Schweizer Kandidaten verdrängt haben.
Und trotzdem, gegen das müssen Sie ja eine Art argumentieren, weil die Wahrnehmung ist dann doch, es hat eine Verdrängung stattgefunden. Oder zum Beispiel, ich nenne Grenzregionen, dort ist die Arbeitslosigkeit gestiegen. Wie genau das mit der Personenfreizügigkeit zusammenhängt, wie viele Grenzgänger und so, ist schwierig zu sagen. Aber Sie müssen ja quasi gegen die Zahlen sagen, nein, die Verdrängung war maximal 0,2% bei Leuten auf Uni-Level.
Ja, das Schwierige bei dem Ganzen ist, dass man gegen dass gewisse Perzeptionen da sind, die vielleicht auch emotional gefärbt sind. Vielleicht hat man Einzelfälle, Einzelschicksal, wo vielleicht so etwas passiert ist. Und unsere Aufgabe im SECO ist aber zu sagen, was ist objektiv, was ist sachlich, was sind sachlich die Auswirkungen. Und ich bin überzeugt, dass das der Bevölkerung auch wird helfen, die entsprechenden Entscheidungen zu treffen. Und natürlich, es gibt nichts gratis. Wir haben, wenn wir eine Personenfreizügigkeit wollen, dann gibt es gewisse Nebenerscheinungen, die wir in den Griff bekommen. Wir sind jetzt überzeugt, dass wir mit diesen flankierenden Massnahmen, die meisten Nebenerscheinungen haben in Griff bekommen. Und eben die wichtigste Wert ist natürlich, dass es keinen Lohndruck gibt und keinen Druck auf die Arbeitsbedingungen. Wenn es noch weitere hat, dann müssen wir das anschauen. Aber das ist im Prinzip unsere Aufgabe, dass wir wirklich sachlich korrekt informieren und dass sich die Bevölkerung eine Meinung bilden kann. Was ist Perzeption und was finden die verschiedenen Studien heraus?
Machen wir weiter mit dem sachlichen Lohndruck. Zum Beispiel, es kennt mehrheitlich Hochqualifizierte kennt unter Druck. Was heisst das genau?
Das heisst, in diesen Berufen, also Führungskräfte, akademische Berufe, vielleicht die Professoren der Uni Bern, aber auch Techniker, dass man dort gesehen hat, dass es dort einen gewissen Lohndruck geben kann. Das heisst, dass Löhne dort weniger schnell steigen als Löhne allgemein sonst. Also man hat zum Beispiel gesehen, dass es keinen Lohndruck gibt auf die tiefen Löhne, sondern dass sie dort normal steigen, aber auf die hohen Löhne, die steigen weniger stark als die tiefen.
Also die tiefen Löhne, das heisst, wenn ich jetzt ohne Ausbildung in die Schweiz komme, zum Beispiel, dass ich eigentlich eine Chance, eine besser würde verdienen, als sagen wir vor der Personenfreizügigkeit.
Ja.
Warum?
Weil die Nachfrage sehr gross ist. Das ist auch eine Frage von Angebot und Nachfrage. Und
bei den Hochqualifizierten ist die Nachfrage gross.
Ja, aber auch bei den tiefer Qualifizierten. Wenn ihr schaut, im Gastgewerbe, bei der Landwirtschaft, da brauchen wir Leute, weil sonst haben wir im Gastgewerbe unsere Hotels und Restaurants zu wenig Leute. Oder? Und da hat man noch gesehen, es hat dort eine gewisse Veränderung gegeben in den Herkunftsländern. Wenn man früher sehr, sehr viele Deutsche hatte, ist in den letzten Jahren mehr aus Osteuropa und aus den südlichen Ländern gekommen. Aber die wandern in die gleichen Branchen rein wie früher. Das hat nicht geändert, aber sie kommen aus verschiedenen Ländern. Und die Qualifikation ist gut, sie ist sogar steigend meistens, also ist besser als früher. Das bringt ab und zu die Unterdruck die Ausländer unter Druck, die früher eingewandert sind.
Also die schon länger in der Schweiz wohnen und so. Aber das heisst eigentlich, der Lohndruck auch in diesem Bericht nicht wirklich feststellbar. Nein. Gewerkschaften sagen etwas anderes. Es kommt sehr darauf an, ob ein Bereich geschützt ist oder ob es einen Gesamtarbeitsvertrag hat oder nicht. Haben Sie das spezifisch angeschaut?
Also wir haben das in diesen Studien allgemein angeschaut. Das stimmt, wir haben es nicht angeschaut nach Branche, ob jetzt die abdeckt ist von einem Gesamtarbeitsvertrag oder nicht. Aber ich glaube, die Studie hat doch können zeigen, was der Trend allgemein ist. Und was Gewerkschaften machen, sie kommen oft mit Beispielen aus ganz spezifischen Regionen und Branchen, wo es vielleicht ein Problem gibt. Und dann müssen wir das anschauen. Aber es ist nicht so, dass es im Allgemeinen eben einen Lohndruck gibt. Und ich glaube, das ist das Wichtige als Botschaft.
Letztes Reizwort, Sozialversicherungen. Man hat immer gesagt, wenn es dann einmal Personenfreizügigkeit gibt, dann werden unsere Sozialversicherungen plündert. Das ist offenbar nicht der Fall, auch im 9. Bericht.
Nein, das ist gar nicht der Fall. Da hat man gesehen, dass gerade in der AHV im Moment auf jeden Fall mehr die Wanderer mehr zahlen als etwas beziehen. Das tut uns ein bisschen Zeit geben mit der demografischen Entwicklung. Aber das ist natürlich langfristig, tut das Problem von der AHV nicht lösen. Aber es ist nicht so, dass sie quasi in unsere Sozialwerke einwandern.
Eine Zahl, die vielleicht auch zu diskutieren gibt, ist, Schweizerinnen zahlen recht viel mehr in die Arbeitslosenversicherung, als sie dann beziehen. Also das ist eine, oder man sagt irgendwie bei den EU-EFTA-Staaten ist es etwa ausgeglichen und bei Drittstaaten ist es 17 mehr,
ja,
als sie einzahlen.
Das ist so. Ja, das ist so.
Und die Zahl lassen sie jetzt einfach so stehen und sagen...
Ja, das ist eine Tatsache, dass es so ist. Ich glaube, im Moment kann man das nicht gross ändern oder kommentieren. Aber wichtig ist ja, dass man nicht... dass es nicht die Entwicklung gibt, dass quasi die Leute hierher kommen, nur damit sie von der AHV oder von anderen Sozialversicherungen oder von der Sozialhilfe profitieren. Ich glaube, das ist die wichtige Message. Und unsere AHV und berufliche Vorsorge müssen wir sonst längerfristig in Griff bekommen, wegen der demografischen Entwicklung.
Das hindert gewisse Partien nicht, um das auch verbreiten. Jetzt, wenn Sie sagen, Sie müssen ja weh die Fakten unter das Volk bringen. Gehen Sie auch in politischer Arbeit mal mit dem Toni Brunner gut zum Mittagessen und sagen, hey, jetzt lies mal die Studie oder so. Oder ist das nicht ein Teil Ihrer Aufgabe?
Also das war bis jetzt nicht, aber wer weiss, das kann noch kommen.
Das kann
also
noch
ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass man eben die Leute, die interessiert sind, also wenn jemand mit uns möchte über so einen Bericht reden oder über eine Entwicklung, dann sind wir absolut offen im SECO. Von dem her ist das sicher eine Möglichkeit. Ich glaube, es ist wirklich unsere Aufgabe, dass wir informieren. Und dass, wenn so eben Ängste oder Bedenken sind, dass man schaut, ist etwas dahinter. Ich meine, manchmal kann ja auch durchaus sein, dass etwas dahinter ist. Aber im Allgemeinen haben wir jetzt gefunden, gerade im Zusammenhang mit der Personenfreizügigkeit, dass das wirklich unter dem Strich eindeutig positiv ist für die Schweiz.
Und trotzdem, es hat zwei Initiativen, die hängig sind, die gegen das sind. Das heisst, Sie haben schon noch ein bisschen Arbeit vor sich.
Ja, wir haben Arbeit vor uns. Zwei Initiativen und vielleicht ein Referendum. Das gegen den Weiterbleib auf Kroatien. Ausdehnung von Kroatien. Das ist alles Sachen, wo wir wissen, dass sie Herausforderungen sind. Und dort wird es darum gehen, dass man auch mit Fakten erklärt, was sind die Auswirkungen. Ich meine, Kroatien, das sind 4,5 Millionen Leute, das wird unseren Arbeitsmarkt sicher nicht über den Haufen werfen. Aber das könnte natürlich ein Signal sein, im Zusammenhang mit der Personenfreizügigkeit.
Also vielleicht doch mit dem Toni Brunner gut zum Mittagessen. Ich will das Thema wechseln, er hat es vielleicht gehört. Ich will das Thema wechseln, es ist bald Hochtouren-Saison in den Bergen. Sie sind eine begeisterte Bergsteigerin. Haben Sie eine Tour geplant in nächster Zeit?
Also im Moment tue ich mich noch nicht so damit beschäftigen. Ich habe im Moment genug zu tun, aber das ist schon die Idee, dass ich diesen Sommer die eine oder andere Tour mache. Also, das würde mir extrem fehlen, wenn ich das nicht hätte. Ja, vielleicht ein 4000er. Ich habe noch Serien, die ich noch machen kann mit meinem heutigen Fitnessgrad. Der ist ein bisschen weniger gut als früher, aber es ist immer noch so, dass es für den einen oder anderen Berg schon noch reicht.
Also ein bisschen Fitness trotzdem
ja,
noch.
Ja.
Sie sind seit 2 Jahren sind Sie SECO-Direktorin. Was heisst das eigentlich? Sie sind entweder an Sitzungen oder Sie sind mit irgendeinem Land im Verhandeln über ein Freihandelsabkommen. Etwa so?
Ja, also ich bin sehr beschäftigt, aber es ist ein wahnsinnig spannender und schöner Job. Also ich kann auch sagen, das gibt wahrscheinlich keine schönere Stelle als die in der ganzen Bundesverwaltung und vielleicht noch darüber hinaus. Es ist spannend, weil ich meine, erstens vertritt man ein Land, wo ich wirklich das Gefühl habe, wir machen es richtig. Wir haben die richtigen Rahmenbedingungen. Nicht, weil sie einfach da sind, sondern weil wir dafür geschaffen haben. Wir haben eine gute budgetäre Situation wegen der Schuldenbremse. Wir haben einen liberalen Markt, wo ich sehr hoffe, dass der so wird bleiben. Wir haben gute Rahmenbedingungen mit unserer dualen Berufsbildung und so weiter. Also wir haben wirklich sehr, sehr eine gute Grundstruktur und Substrat. Und das ist natürlich eine Freude, wenn man so ein Land auch im Ausland kann vertreten.
Und wie machen Sie denn das? Es geht zum Beispiel bei Freihandelsabkommen mit China. Das macht jetzt Schlagzeilen. Nächstens geht Ihr Chef, der Bundesrat Schneider-Ammann, geht auf China. Ich weiss, gehen Sie mit?
Nein, er macht das. Wir gehen selten eigentlich zusammen ins Ausland, weil wir uns das sehr effizient aufteilen.
Genau, entweder also wegen der liberalen Wirtschaft, man tut das effizient aufteilen. Aber auf jeden Fall, Sie reden Chinesisch oder verstehen es wenigstens gut. Sie haben mal gesagt, es sei ein bisschen ausser Übung. Sie reden Russisch, wenn Sie dort sind. Also wenn es dann Herd auf Herd geht, verhandeln Sie noch selber, so wie Sie das auch gemacht haben oder bei WTO-Verhandlungen und so?
Also der Chefunterhändler für China war der Botschafter Christian Etter und er hat das Abkommen ausgehandelt. Das ist für mich ganz klar. Was natürlich ist, ist in den letzten Zügen versucht man natürlich noch ein bisschen mehr Konzessionen zu bekommen. Man sucht noch eine bessere Lösung für sich und dann ist naheliegend, dass man dann quasi auf die nächste höhere Stufe geht. Und dann,
also Charme-Offensiven oder so?
Ja, nicht unbedingt Charme, aber auch, der ist auf der anderen Seite auch jemand Höheres in der Hierarchie und vielleicht können die noch ein bisschen mehr bewegen. Und in dem Sinn hat mir der Herr Etter gebeten, das so zu machen und das haben wir gemacht mit China und dann habe ich gebeten, den Departementschef auch so etwas zu machen und dann hat er mit dem Handelsminister von China auch noch quasi eine Runde eingeschaut. Also wir sind alle beschäftigt gewesen und wirklich das Abkommen so zu gestalten, dass es für uns, für die Schweiz, ein gutes Abkommen ist.
Und bewirkt das dann etwas? Also wenn Sie zum Beispiel Chinesisch verstehen oder Sie merken, aha, eine Ahnung von der Sprache hat, Sie bewirkt das etwas?
Also das bewirkt bei den Chinesen sicher etwas. Für China ist das nicht einfach einfach ein Freihandelsabkommen mit irgendjemandem, sondern sie haben bewusst die Schweiz ausgewählt, weil wir eine lange Beziehung haben. Wir sind eines der ersten Länder, das sie 1950 anerkannt hat als Volksrepublik. Es war ein Schweizer Unternehmen, das das erste Joint Venture gemacht hat in China, Anfang 80er Jahre. Wir haben es als Marktwirtschaft sehr früh anerkannt, früher als die EU, die das noch bis jetzt nicht gemacht hat. Und das ist für sie quasi eine Fortsetzung jetzt von dieser engen Beziehung. Und sie haben mit diesem Abkommen auch ein Zeichen geben für eine Öffnung, und zwar eine Öffnung eben mit einem Land, das selber eine offene Marktwirtschaft ist und eben qualitativ hochstehend, verlässlich und so weiter. Also ich glaube, das muss man in einem grösseren Zusammenhang sehen, als jetzt einfach nur der Handel, der Freihandel für Produkte und Dienstleistungen.
Sie sprechen den Stellenwert an, weil die Schweiz ist ja eigentlich, kann man sagen, ein extrem kleines Land jetzt gegenüber USA oder allenfalls Russland oder Indien, wo sie, glaube ich, auch am Verhandeln sind oder wo das Freihandelsabkommen ist. Wo ist es nicht illusorisch zu denken, die Schweiz kann Konzessionen abbringen, an einem China, an einem Indien, geschweige denn gar an einem USA, das ist ein heikles Thema im Moment.
Also genau, all die Länder, also die USA sind ja nicht in Verhandlung, aber mit Indien und China...
Die sind abgebrochen worden einmal.
Ja, genau, sind wir in Verhandlung und wir sagen natürlich, wir können nie in Wettbewerb treten mit der Grösse oder mit der Quantität. Wir können nur mit der Qualität können wir punkten quasi. Also wir können sagen, schaut, wir haben einen Markt hier, auch einen Konsumentenmarkt, der qualitativ hohe Produkte schätzt und die auch importiert. Wir haben natürlich technologisch sehr hochstehende Unternehmen und der Austausch ist mehr in dieser Art jetzt, wenn man sagt, von China oder von Indien in die Schweiz, als jetzt eben, dass wir jetzt ein Markt sind von 1,2 oder 1,3 Milliarden. Für uns ist natürlich etwas anderes. Für uns sind diese Märkte insbesondere wegen der Grösse und wegen der wachsenden Mittelschicht wichtig und weil die Länder noch relativ viele Barrieren haben. Also ich glaube, die beiden Sachen, das spielt natürlich eine Rolle, dass wir in solche Abkommen sehr ein grosses Interesse haben.
Als Sie das letzte Mal im Tagesgespräch waren, das war 2009, da haben wir über den Welthandel geredet, das ist die Doha-Runde, respektive eigentlich ist sie gerade wieder einmal angestanden und so. Man hat dort aber noch gesagt, es gibt vielleicht ein globales Freihandelsabkommen eigentlich für alle. Im Moment scheint das weg vom Tisch und jeder schaut irgendwie für sich und schaut, dass er mit irgendjemandem bilaterale Abkommen abschliessen kann. Jemand hat es mal verglichen mit einer Spaghetti-Schüssel oder jeder hat ein Draht zu dem und so. Warum stockt das? Will das gar niemand mehr so?
Also es ist außerordentlich bedauerlich, dass das stockt, weil das wäre eigentlich der Königsweg. WTO, da wären fast alle Länder auf der Welt dabei. Jetzt ist auch Russland dabei und dann könnte man liberalisieren, in kleineren Schritt, aber gegenüber allen. Das würde den Wettbewerb gerechter verteilen, wenn ich das so sagen kann. Und das würde natürlich auch die Entwicklungsländer einbeziehen, die mit diesen Freihandelsabkommen, außer dass sie grosse Emerging Markets sind, die nicht in dem Spaghetti Bowl eben von Freihandelsabkommen. Aber es ist schwierig, eine Lösung zu finden, wo alle einverstanden sind. Wir sind jetzt bald 160 Mitglieder in der WTO und man scheint keinen Marktzugang abzumachen, wo alle dahinter stehen können. Die Entwicklungsländer sagen, sie wollen nicht so weit gehen, wie die entwickelten Länder von ihnen möchten, insbesondere die Schwellenländer, die sagen, nein, sie haben immer noch sehr viele, Hunderte von Millionen von Armen und darum können sie nicht wirklich Konzessionen machen. Und die Industrieländer und die entwickelten Länder, die sagen, also wir machen unsere Märkte schon auf, aber wir warten einen Schritt von den anderen. Also es geht wirklich um einen Marktzugang. Und um einen Marktzugang in Industriegüter.
Nicht und einmal so sehr die
Landwirtschaft. Ja, aber die Landwirtschaft, das ist eigentlich, dort haben wir relativ gute Fortschritte gemacht. Und ich bin überzeugt, dass wir nicht an der Landwirtschaft gescheitert. Aber es hat gescheitert jetzt, bis jetzt auf jeden Fall, am Zugang in den Industriegüter. Und wenn man denkt, dass man noch Dienstleistungen noch hat eingebracht, die ja insbesondere auch im Interesse von vielen Entwicklungsländern sind, ist es eben umso bedauerlicher, dass wir dort nicht vorwärts kommen. Und im Moment kommt man effektiv nicht vorwärts.
Vielleicht liegt es daran, viele denken auch, was profitiere eigentlich ich davon? Es gibt Beispiele, oder ja, wird etwas billiger? Japan und China haben das Abkommen, aber die Autos, die japanischen Autos sind immer massiv billiger geworden. Gewisse sagen, ja, Gewinn geht einfach auf, aber als Normale habe ich doch einfach mehr Konkurrenz und etwas mehr bringt das nicht. Liegt das eben dem?
Ja, es liegt sicher auch an dem. Es liegt sicher auch an der Tatsache, dass man halt die schwierigen wirtschaftlichen Situationen protektionistischer wird. Das hat man gesehen, dass sie viele Länder haben Massnahmen ergriffen, die ihre Märkte zugetan haben, die früher offener waren. Aber ich denke auch, es fehlt in der WTO, das ist ein multilaterales Forum und da tut es nicht so reziprok Konzessionen geben, wie jetzt mit China. Oder das heißt, ich baue hier ab und du baust dort ab. Sondern dort muss man eigentlich eine Konzession machen und die gilt gegenüber allen. Und dort muss natürlich schon erstens eine Philosophie sein, von bereit sein zu öffnen, und zweitens müssen wir noch einen Leader haben, der das auch stützt und insbesondere wo quasi das Vorbild ist. Und das hat man gehabt im GAP, dass sie das die USA waren, die haben nach der schwierigen Situation in den 30er Jahren haben sie gesagt, so, jetzt sind wir bereit aufzutun und haben dann quasi sind mit einem guten Beispiel voran. Und das fehlt heutzutage. Das fehlt in der WTO, man hat der Multilateralismus ist im Moment ein bisschen am Stocken.
Ich habe weniger Glauben an Globalisierung, vielleicht auch an Wachstum.
Vielleicht kommt das dazu, aber in meiner Tatsache, dass jetzt alle Freihandelsabkommen verhandeln, zeigt ja, dass man gleich eine gewisse Öffnung will. Aber kontrolliert mit ganz spezifischen Partnern. Wobei, wenn ihr jetzt die Trans-Pacific Partnership nehmt, das sind ja irgendwie 12 oder weiss wie viele Länder dabei, Pazifik, Atlantik, das ist eine riesige Freihandelszone. Also wenn das zustande kommt, dann sind das nicht einfach so bilaterale Verträge, sondern das ist dann wirklich eine ganz grosse Freihandelszone, wo dann dort eben Freihandel stattfinden sollte, mit der EU. USA nehmen. Das ist schon ziemlich massiv, was dort liberalisiert könnte werden. Also man ist bereit, aber man ist nicht mehr bereit, das in einem multilateralen Rahmen zu machen. Oder im Moment nicht mehr bereit. Ich bin überzeugt, irgendwann mal wird das so kompliziert mit all diesen Freihandelsabkommen. Bei jedem hat er verschiedene Regeln für die Ursprungsbestimmung. Das heisst, Unternehmen müssen, wenn sie in ein Land exportieren, anders zusammensetzen als ins andere. Das ist irgendwann mal nicht mehr machbar. Und vielleicht ist dann die Zeit für die WTO wieder gekommen.
Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Und wenn man bilaterale Abkommen oder Freihandelsabkommen anschaut, sie haben noch eine Zusatzaufgabe, sie müssen ja das Volk eigentlich überzeugen. Und da merkt man ja in der Schweiz schon eine Skepsis, also zum Teil bei den Bauern, oder wie wir sagen, aber auch bei den Konsumentinnen und Konsumenten, die sagen, ja, also billige und qualitativ schlechte Ware aus China wollen wir also gar nicht, das braucht es doch überhaupt gar nicht. Wachstumskritik in dem Sinne, der Club of Rome, der gerade letzte wieder rausgekommen ist, der seit den 70er Jahren ist, der gesagt hat, hey, aber so kann es jetzt also wirklich nicht mehr weitergehen, jetzt müssen wir alle zurückfahren. Beeinflusst sie so Sachen? Also einerseits eine Stimmung in einer Bevölkerung, die das sagt, aber gleichzeitig auch, eben, wir haben es gehabt, Wachstumskritik.
Ja, also was sicher nicht der Fall ist, ist, dass wir unsere quasi Gesundheits- oder Sicherheitsstandards absetzen in so einem Abkommen. Also die bleiben. Also etwas, was gesundheitsgefährdend ist, das kommt nicht in die Schweiz rein. Das ist, also das hat nichts geändert in diesem Zusammenhang und das muss man immer wiederholen, weil man hat das Gefühl, plötzlich kommt irgendetwas rein, das nicht unseren Voraussetzungen entspricht. Und das ist also nicht der Fall. Und im Weiteren soll natürlich der Konsument soll entscheiden, ob er jetzt ein Geflügel, wo man kann essen, ob er jetzt das aus China oder aus einem anderen Land will kaufen. Und wenn jemand aus gewissen Ländern nicht mehr einkauft, dann wird das irgendwann mal nicht mehr importiert. Also das ist nicht ein Aufoktroyieren von gewissen Produkten, sondern da muss der Konsument und Konsumentin, ich kann auch sagen, ich bin eine von den strengsten, ich schaue immer an, aus was etwas zusammengesetzt ist und so. Also das glaube ich, das muss man, aber das kann man guten Konsumenten lassen, die muss man nicht bevormunden, die wissen, was sie wollen.
Und Wachstum? Als quasi Philosophie? Das hört nicht auf, es gibt keine Grenzen.
Ja, also Wachstum ohne Grenzen, das habe ich auch schon aufgenommen in unserer Geschäftsleitung im SECO, weil das tut mir schon ein bisschen kurz gefasstes Kriterium jetzt für das Wohlergehen von einer Volkswirtschaft. Und es gibt ja jetzt auch Versuche, Wachstum nicht einfach als Wachstum vom BIP, das ist ja jetzt quasi das Wachstum gewesen, sondern noch zu schauen, eben, was ist im Sinn von Ökologie, was würde alles dazugehören. Es ist einfach sehr schwierig, daraus etwas Messbares zu machen, oder, wo man könnte, aber wir sind also, ich glaube, die Untersuchungen und die Ideen sind da, dass man versucht, eben das reine BIP-Wachstum als Wachstums- und als, eben insbesondere als Wohlstandsbarometer zu nehmen. Dass man das vielleicht hinterfragt und schaut, gibt es etwas Besseres.
Frau Inache, herzlichen Dank für das Gespräch.
Merci vielmals, ich, Frau Brunner.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.